Lauter Fragen stellen sich Dimbula, Neji, Yaku und Shin auch in dieser Folge. Ist My Dress Up Darling der beste der drei neuen Cloverworks Titel? Warum genau fand Shin in The Land of Lidel jetzt eigentlich gar nicht so schlecht? Was hat Yaku erwartet, als er vorgeschlagen hat, Love of Kill im Podcast zu besprechen? Und hat sich das lange Warten auf den späten Start von Salaryman's Club gelohnt? Diese und viele weitere Themen erwartet euch im letzten Teil unseres Vierteilers zur Winter Season. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 162. Das ist die letzte Folge unserer Winter Season Preview. Das heißt, nach dieser Folge, seien wir ehrlich, kommt lange Zeit nichts. Dann kommt noch irgendwie ein, zwei Wochen vor der neuen Season überhastet ein Themenpodcast und dann machen wir direkt mit der Frühlingsseason weiter. Es ist wahr. wir haben auch heute keine Topics für euch. Die haben wir in Teil 2 und 3 alle aufgebraucht. Stattdessen haben wir heute da unseren
Topic-Gast.
Ich wusste. Genau diesen Gag wollte ich machen. Hallo Shin, was machst du hier?
Hallo, leider ist Tsubomi immer noch krank und ich bin heute Tsubomi. Ich bin sehr kurzfristig eingesprungen und freue mich, wieder eingeladen zu sein. Das heißt, ich war nicht zu schlimm.
Und du kannst jetzt endlich über den Anime reden, den du ursprünglich mitbringen wolltest.
Ja, genau. Soll ich dir sagen, welcher es ist? Oder soll ich noch warten und Suspense?
Du kannst es ruhig sagen. Ich möchte davor aber so ein kurzes übergeordnetes Thema einführen. Jakob meinte nämlich vor dem Podcast zu mir, er braucht unbedingt irgendwie Empfehlungen für Dinge, die er trinken kann, außer Sprudel. Und wir haben heute vier tolle Anime, ja, aber Punika hat so viel Zucker. Weißt du? Aber wir haben heute in drei von vier Anime haben wir zumindest Getränke. Glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, welche Getränke wir in deinem Anime haben. Schön, hilf mir mal.
Natto-Cola.
Oh ja, stimmt. Natto-Cola. Das ist vielleicht was für Yaku. Yaku, du bist übrigens auch dabei.
Da muss ich mir aufschreiben alles hier. Sag mal nicht so schnell, bitte. Ich muss mir merken, was alles war.
Weißt du, was Natto ist?
Die fermentierten Bohnen, die so eklig schleimig sind und ganz viele Leute mögen das nicht, weil es halt, also eigentlich vergammelte Bohnen sind.
Also Bohnen als Saft, ja, und als Cola noch, stelle ich mir sehr gut vor, ja.
Jakob, was hast du heute mitgebracht?
Love of Kill habe ich mitgebracht.
Typischer Jakob-Anime.
Nein, eigentlich nicht. Aber ja, mein warum ich es mitgebracht habe und was da abgeht, bitte noch mehr dazu.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, oder euch beiden zu nahe treten zu wollen, den hätte ich eher bei Oleg erwartet, den Anime. Aber Oleg hat was ganz anderes dabei, gell?
Ja, ich bringe euch heute mit einem etwas kürzeren Namen, und zwar In the Land of Leerdale.
Lasst euch nicht verwirren, Leute. Ist trotzdem Isekai, okay?
Und ist trotzdem eine Leitung, oder?
The time I was reincarnated in another world, in an MMO that I played before after I died.
Du hast vergessen, es 200 years old high elf.
Das Problem, warum man den Namen nicht nehmen kann, ist schon, weil es davon schon drei Animes gibt mit dem Namen.
Ich habe mitgebracht My Dress Up Darling, die dritte Cloverworks Show, die wir euch breit und weit angekündigt haben. Ich finde es immer lustig, breit und weit zu täuschen. Und das ist der einzige Anime heute, wo wir keine Getränke haben. Die Leute dort trinken anscheinend nicht.
Hab ich schon gesagt, dass ich Salalisemanns Club mitbringe? Wenn nicht, ja.
Hast du echt nicht gesagt?
Glaube nicht. Weil wir über Getränke geredet haben.
Aber bevor wir zu dem kommen, zuletzt gesehen. Und ich würde sagen, auch wenn letzte Woche du ja auch schon die Gelegenheit hattest, Gast first oder so.
Ja, ich kann es versuchen. Also ich will kurz erwähnen, ich habe gar nicht so viel geguckt wegen zwei Dingen. Nummer eins, Yu-Gi-Oh! Master Duel ist rausgekommen. Also dieses Yu-Gi-Oh! Spiel.
Was ist dein Total Play Count?
Ich weiß. Jetzt irgendwie 55 Stunden, davon sind 20 Stunden aber idle. So in etwa, würde ich sagen. Und ich habe es geschafft, heute auf Platinum 1 auf den höchsten Rang zu kommen. So, Könnt ihr alle klatschen in den Kommentaren, bitte. Und Pokémon Arceus Legend ist auch rausgekommen, habe ich auch angefangen zu spielen. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit zum Spielen, deswegen gucken. Aber, hier kurz erwähnen, es gibt nämlich eine Serie, wo ich glaube, dass das vielleicht die beste Serie dieses Season sein könnte. Und die haben wir nicht hier im Season-Podcast, Bimbola. Du weißt, welche ich meine, oder?
Es könnte natürlich Platz 3 der meistgeschauten Anime bei Crunchyroll sein, hinter Attack on Titan und Demon Slayer.
In another word with my tablet?
Fast the world's strongest sage gets reincarnated in another world. Nee, Quatsch. The world's strongest sage with the weakest crest. Ist gar nicht okay. So lang, der Name.
Ja, fast das Gleiche. Nee, ich meine, eine Serie, die gestern angelaufen ist, glaube ich, gestern vom Aufnahmezeitpunkt, The Orbital Children. Das ist der neue Mitsuo Iso-Anime. Und der wurde ja so halb als Serie angekündigt, aber es sind eigentlich eher zwei Filme, die Netflix hintereinander als 6 Folgen macht. Und hab da mal reingeschaut, weil ich Mitsuo Iso mal interviewt habe auf der Konichi. Und
oh, generell,
ja, der war auf der Konichi super sympathischer Typ. Der hat sich sehr gefreut, dass ich ihm erzählt habe, dass ich Denno Coil mochte. Und für die Zuhörer, der Mitsuo Iso ist so außerhalb der Anime-Szene auch bekannt geworden, weil er die Animation für Kill Bill gezeichnet hat, also die Kinemations.
Ah, der, okay. Lustigerweise, Denno Coil ist, glaube ich, auch erst seit 4 Wochen oder so bei Amazon Prime.
Ja, genau, das habe ich gesehen, habe mich auch sehr, sehr gefreut. Und abgesehen davon, der Mitsuo Iso hat halt bei so vielen Anime gearbeitet, bei Evangelion, Kenshin, Rasse von Gundam und so weiter und so fort. Das ist halt so ein richtig krasser Anime-Insider. Und der hat, glaube ich, nur Denno Coil als Serie selbst gemacht. Und jetzt hat er auch mal was anderes gemacht. Das allererste Mal. Das als Regisseur was gemacht. Und das Orbital Children geht um Kinder, die im Weltall sind und in so einer, also es spielt nicht in unserer Welt, sondern spielt in einer bisschen so Science-Fiction-Welt, würde ich sagen. Also in dieser Welt kann man im Weltall leben. Es gibt irgendwie rumfliegende Hotels. Es gibt Personen, die haben ihre Computer, also Smartphones oder so, alle in der Hand eingespeichert. Und gibt es eine Skytuberin, die die ganze Zeit so rumläuft. Und also sehr schrittig Film, je nachdem, was man möchte, ist sehr, sehr clever geschrieben. Also es ist ein Sci-Fi, der nicht nur diese typischen Tropes abdeckt. Und ich habe jetzt gerade erst angefangen zu schauen. Also ich kann noch nicht komplett sagen, wie gut es ist. Aber es ist, ich glaube, wenn man ein bisschen Bock hat auf irgendwas, was mit Sci-Fi, mit vielleicht so ein bisschen Verschwörung, mit wie ist es, also ist es okay, so viel Macht an Computer abzugeben und kein Problem damit hat, dass Kinder eine Hauptrolle spielen, dann würde ich sagen, guckt euch das mal an. Wenn ihr Denno Coil kennt, Denno Coil spielen auch Kinder eine Hauptrolle und es hat irgendwie nichts mit normalen Kinderserien zu tun.
Interaktion mit zukünftiger Technologie und so ein Zeugs.
Genau, genau. Also der Mitsuo Iso ist einfach ein sehr, sehr, sehr cleverer Schreiber. Und der Soundtrack ist ziemlich cool.
Ja. Ich überlege gerade, wo ist der Mystery Catch? Also sind die Kinder irgendwie so quasi abgedriftet oder so?
Also was ich sagen kann, ist, es gibt zwei Kinder, die letzten beiden Kinder, die auch auf dem Mond geboren sind. Und es geht so ein bisschen darum, inwieweit und warum diese Kinder einen fehlerhaften Chip installiert bekommen haben. Weil die haben einen fehlerhaften Chip, dass sie zum Beispiel nicht auf der Erde leben können und so ein, zwei andere Dinge, die ich noch nicht so hundertprozentig rausgefunden habe. Und das hat anscheinend die schlauste AI, die es jemals gab, gemacht. Aber da ist ein Fehler dabei. Ja.
To be honest, klingt mega geil.
Es ist auch mega geil. Es sind halt nur 6 Folgen auf Netflix, eine halbe Stunde die Folge. Ich sage ja eher 2 Filme. Ich würde da mal reingucken an eurer Stelle.
Aber das ist vielleicht auch nicht unsere einzige Anime-Empfehlung heute. Hat noch jemand was geguckt?
Ja, ich kann euch ganz gerne mal meinen Isekai-Anime, den ich mal weiter fortgesetzt hatte. Und zwar ist es The World's Finest Assassin's Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat.
An dieser Stelle, damit ich mich nicht weiter aufregen muss, verlinke ich einfach die Episode in der Season Preview, wo wir schon weit und breit drüber geredet haben. Und ich halte mich einfach zurück und du kannst einfach sagen, was du willst.
Kani Mani kann nicht facepalm, Leute.
Ich werd mich nicht aufregen, versprochen. Weil ich habe keinen Bock, mich aufzuregen.
Ja, haltet die Ohren zu dem Müller, ja? Das wird besser.
Das wird schon, das wird schon. Er hat doch auch eine moderate Bewertung von dir bekommen, also.
Was habe ich dem gegeben?
Oh, ich glaube, das war eine 5. 5 von 10.
Ey, das ist für mich schon richtig schlecht.
Das stimmt.
Aber ja, dieser Isekai hat mir da ein bisschen mehr angetan, weil hier geht es halt hauptsächlich um einen alten Herrn, der halt als Killer oder Auftragskiller halt gearbeitet hat für eine Organisation. Und dort wurde man nicht sofort reingeworfen in eine andere Welt und sofort, dass man OP ist und so weiter, sondern es wurde wirklich so eine kleine Vorgeschichte gezeigt gehabt, dass er lange Zeit als Auftragskiller halt gearbeitet hat, und zwar über 20, 30 Jahre. Und es war halt so, dass er seinen Tod fand, dass er sich da schon so vorkam, dass er als Werkzeug missbraucht wurde, komplett. Und das hat ihn halt auch hauptsächlich gestört. Und später, als es leider auch so passierte, ist er halt, wo er mit so einem Flugzeug unterwegs war und abgeschossen wurde, sagte er, ja super, in meinem nächsten Leben würde ich das gerne besser gestalten. Und dann bekommt er halt durch eine Göttin die Möglichkeit und wird wiedergeboren halt als ein junger Kerl und kann halt mit dieser Erfahrung, die er halt dort hat, versucht er natürlicherweise alles besser zu machen, als die Menschen einfach nur so zu killen, sondern er sagt, in der Familie, in der er geboren wurde, geht es halt nach gewissen Regeln einfach nur. Und da entscheidet er halt selber, einfach nur zu sagen, wo er die Möglichkeit bekommt, hey, hat es dieser Mensch verdient oder hat es nicht verdient, gekillt zu werden? Und darauf baut sich halt die Geschichte so ganz cool auf. Ich weiß, Demula.
Ich weiß, welcher das ist jetzt. Da war Tsubomi mit dem
Podcast. Ja, stimmt. Ich habe mich so gefreut über die Diskussion, wenn Tsubomi heute dabei gewesen wäre.
Ich habe es mit ihr geguckt. Hier, da habe ich ja die erste Folge.
Genau. Also als Nebeneffekt, was ich ja auch ganz geil finde, klar, der wird immer von schönen Mädels halt umrandet, die ihn halt immer supporten bei seinen ganzen Plänen, wo er halt die Aufträge halt erfüllen möchte. Und sein hauptsächlicher Auftrag ist halt, den Helden zu töten. Und genau, bis dahin steigert er sich skillmäßig. Es werden immer Nebengeschichten gezeigt, wie halt zum Beispiel Kinder halt behandelt werden, dass er die dann halt auch aufgenommen hatte. Das wurde richtig gut ins Detail gebracht worden und nicht einfach nur so weggewischt, so, ja, ich bin da, befreie das Dorf und tschüss, ne, und schmeiß es über Bord, sondern wirklich, es ist wirklich so, 1 bis 2 Folgen hat immer eine Handlung gedauert, dass immer so kurze Storys halt erzählt wurden und auch die Charaktere, die ihn halt später supporten werden. Und das wurde halt nicht so schnell abgehandelt, das ist das Schöne, was mir dabei gefallen hat. Und deswegen hat er auch von mir auch vom Anfang an, auch aus an, mich auch so zugesprochen.
To be honest, so wie du es erklärt hast, Oleg, klingt das so ein bisschen agenten-thrillerig?
Ja, genau. Mhm.
Also es macht tatsächlich ein bisschen Bock zu gucken. Ich habe 2 große Alarmglocken. Nummer 1, Bechdel-Test. Die Frauen, die so um ihn herum sind, reden die über was anderes als quasi ihn als Typen?
Was?
Also er sagt damit, haben die Frauen denn einen Charakter, so in etwa? Oder sind die Frauen nur da als Frauen.
Nö, die haben Charakter.
Also als sind die quasi Schmuck für ihn oder haben die auch irgendwie, also sind die Individuen?
Sie haben einen Nutzen für den, also der sitzt ja nüchtern.
Okay, Bechdel-Test nicht bestanden. zweiter Punkt, das habe ich ja auch schon in der Season Preview gesagt. Du sagtest gerade was, er darf sich aussuchen, ob er die Menschen tötet, so Wert eines Menschen. Hm. Ey, das ist ein richtig schwieriges Thema, da drüber nicht zu stolpern.
Ist es ja auch, der Hintergrund dahinter ist, was sein Vater ihm erklärt hat, in dem Reich, wo die halt wohnen, hat er ein paar Grundsätze halt einfach nur genannt gehabt, dass zum Beispiel, dass dieser Mensch zum Beispiel, es ist nicht vereinbar mit unserem Gesetz, dass zum Beispiel bei uns in unserer Stadt Drogen zum Beispiel geschmuggelt werden. Und wenn er mitkriegt, dass er halt das Volk dadurch vergiftet, gilt dieser Grundsatz, den die halt haben.
Todesstrafe.
Genau, und dann darf er exekutiert werden, genau, als Beispiel.
Ich sag mal so, Death Note hat es ein bisschen mit mehr Nuance gemacht.
Ach, shit.
Das ist ein Hot-Take.
Was für ein Vergleich, ey.
Das ist ein Hot-Take.
Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da muss dem Bruder zustimmen. Oleg, wie du es erklärt hast, hört es sich halt nicht so schlecht an. Es hört sich so an, halt so. Ich erinnere mich an Darker than Black, wenn ich das Wort sage. Aber das hat ja auch so Thriller-mäßige, immer so 2-3 Folgen pro Story gehabt. Und es war ja wirklich auch ganz nett. Nur kein Isekai.
Ja. Wie gesagt, okay. Mal was anderes.
Halten wir fest. Es gibt 2 rote Flaggen, aber ansonsten ist es wahrscheinlich einer der besseren Isekai-Shows der letzten Jahre.
Das werden wir sehen, wir bekommen ja später noch.
Ey, du hast ihn ja gesehen.
Achso, du meinst, ob einer von denen heute den dreht?
Komplett ausgeschlossen. Aber ich würde sagen, bevor wir uns den Anime widmen wir uns erstmal was anderem.
Ja, ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, wir gucken, wir haben heute doch einen der besten Anime aller Zeiten über Puppenschneiderei.
Vielleicht auch der Einzige.
Das ist wahrscheinlich, ja.
Ich mag, wie du nicht mit Superlativen geizt.
Danke. Das war das Netteste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Heute, in der letzten 10 Minuten.
Oh. Und es ist noch nicht nach 0 Uhr.
Ja.
Unser erster Anime ist My Dress Up Darling. Sagte ich ja schon, ist eine Cloverworks Show. Also neben Tokyo 24th Ward und Akebis Sailor Uniform. Basiert auf einem sehr, sehr erfolgreichen Manga, der auch in Deutschland bei Egmont erscheint. Crunchyroll und Wakanim zeigen den beide im Simulcast. Und Genre-Tags, ja, so Romance, Comedy, Slice of Life, Edgy, so grob. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Es geht um Wakana. Der ist, glaube ich, schon so 16. Also wirkt von seinem Kopf her eher ein bisschen jünger. Weil er hat sich quasi in den Kopf gesetzt, hey, da ist dieses eine Mädchen da aus der Grundschule, was mir gesagt hat, ich soll nicht so Mädchensachen machen und aufhören, Puppen Kleidung zu schneidern und so. Und deswegen, damit ich nicht von anderen Leuten zurückgewiesen werde, isoliere ich mich am besten von allen anderen Leuten und sage dem nicht, was mein Hobby ist und rede am besten überhaupt nicht mit denen. Das ist so seine Logik und dann trifft er auf ein Mädchen, das heißt Marin. Und sie hat im Prinzip genau die gegensätzliche Logik. Wenn jemand sich quasi über Hobbys von anderen Leuten lustig macht, dann kriegt diese Person den Todesblick von ihr. Und sie ist halt auch sehr outgoing und sie kann sich das auch erlauben, weil sie ein schönes Anime-Mädel ist und niemand ihr böse ist. Und die beiden merken dann auf jeden Fall, also die lernen dann quasi so ein bisschen die Leidenschaften des jeweils anderen so kennen und darum dreht es so ein bisschen die Geschichte.
Ich habe gesagt, ich habe früher Yu-Gi-Oh! Gespielt. Yu-Gi-Oh! War so das Paradebeispiel. Ich würde sagen, von meinen Bekannten, mindestens zwei Drittel, haben ihren Freunden nicht gesagt, dass sie Yu-Gi-Oh! Spielen. Weil es uncool ist, wenn man als Kind bezeichnet wird, weil man gemobbt wird, was weiß ich. Und deswegen können sich, glaube ich, relativ viele Personen in den Hauptcharakter, in den Wakana hier hineinversetzen. Es gibt auch ein paar andere, die es immer schaffen und so nach außen hin zeigen, so, hey, ich bin das. Und das hat, also, der Anime, bin mir nicht ganz sicher, was für ein Bild der abwirft. Ich glaube, der will das nicht, aber man denkt so, oh, die Marlin ist so süß, Best Girl und so, deswegen kann sie sich das trauen. Hat natürlich nicht nur was mit Aussehen zu tun, sondern mit Selbstbewusstsein und so, warum man das kann oder warum man es nicht kann. Aber generell ist so diese Prämisse des Anime ja schon mal ganz nett. Also, dem Bruder sagt, ich glaube, was dem Bruder gesagt hat, passt ganz gut. Dieses, man sollte sich nicht für sein Hobby schämen, sondern man darf für Dinge brennen, weil es ist gut, für Dinge zu brennen. Es macht dich interessant, es macht dich spannend. Und den kriegt auch ein kleiner, blöder Loser die hübscheste aus der ganzen Schule ab.
Ja, aber das waren doch auch die geilsten Gags immer so. Also es kam ja in der ersten Folge fast bis zu 6-8 Mal, das habe ich so in etwa gezählt. Sobald er halt seine Puppen bemalt hat, an sie dachte und so weiter, boah, dieser perverse Blick immer, der so war, so. Und ich so. Da muss ich immer lachen. Das war so geil, dass er so richtig, keine Ahnung, was für Gedankensprünge man.
Tatsächlich bei dem Anime den Chill mitgebracht hat, da musste ich auch richtig dolle Lachen. Ich glaube, es hat alle ein bisschen genervt.
Nee, das war gut.
Ja, aber ganz ehrlich. Aber dazu später noch was. Darf ich mal kurz den Bulan?
Leg los.
Shin, du sagtest eben, zwei Drittel deiner Yu-Gi-Oh!-Freunde haben das ihrem Umfeld nicht erzählt. Es gab auch einen richtig geilen Shot, wo quasi man Marin so auf dem Boden stehen sah und zwei Drittel des Bildes waren ihre Beine und ein Drittel hat ihr Körper und so. Und dieses Bild war einfach um 90 Grad quasi nach rechts gedreht.
Ah, ich verstehe.
Verstehst du, zwei Drittel Beine und ne, zwei Drittel deiner Freunde haben das ihr Umfeld gesagt.
Ja, okay, ja. Überleitung Meister 2000.
Auf jeden Fall, das ist ja der goldene Schnitt, Drittelregel und so.
Okay.
Fand ich richtig clever gemacht. Das Bild um 90 Grad zu drehen.
Darf ich auch, Dimbula, was das richtig, richtig clever gemacht ist, das Charakterdesign. Also ist mir aufgefallen, der Rock von der Marlin ist halt perfekt gemacht. Der ist halt gerade so gemacht, dass er sehr kurz ist und dass er ein bisschen sexy ist, aber auch so, dass man eigentlich nie Panty-Shots siehst, außer irgendwie sie springt hoch oder fliegt hoch oder so.
Rote Höschen.
Das ist clever gemacht.
Richtig.
Ein Punkt hat mich ein bisschen überrascht. Also stimme ich dir zu. Also es ist, also obwohl edgy halt jetzt auch im Genre-Text drin ist, wie das halt nicht so. Also es gab jetzt einen Panty-Shot dort, ja, aber wird jetzt halt nicht so umhergeworfen quasi. Aber noch ein anderer Punkt, der nicht umhergeworfen wird, ist was dieser Comedy-Aspekt. Mein Problem ist, so Slice of Life, School-Settings ist immer so, die Comedy halt so, keine Ahnung, so ist halt so japanisch-comedyhaft. Nicht unbedingt so meins in den meisten Fällen. Das ist halt wirklich hart, das Slapstick, dann gefällt es mir erst. Und hier ist halt die Comedy auch so gebalanced, weil das Setting ist ja schon, wie ihr auch schon angesprochen habt, kann man halt zwei Seiten sehen, kann man im Vergleich zur Realität sehen, dass man halt wirklich halt seine Hobbys oft vielleicht verheimlicht vor anderen und dass halt viele junge Leute vielleicht da wirklich ein Problem mit haben. Also das Setting ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit verbunden und die Comedy tut es halt nicht so überrumpeln. Also in der ersten Folge zumindest, ich weiß nicht, wie Dani jetzt fortfährt mit dem
Thematik. Gott.
Oh, aber in der ersten Folge ist es noch so in sich halt geschlossen, so wo die Comedy und die Ernsthaftigkeit des Settings eine Balance zusammenschaffen, was halt ganz gut ist.
Habt ihr das noch mitbekommen? In den letzten Sekunden des Anime hat sie ja quasi den Namen von dem Werk genannt, aus dem der Charakter ist, für den sie quasi die ganze Folge fangirlt. Ich habe den mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist halt eine dreckige Rape-Visual-Novel, ja.
Ja. Ich kurz gesagt, ich glaube, ich will da ganz kurz reindingsen. Ich hab schon ein bisschen weitergeguckt. Und ohne zu spoilern, ich finde, die erste Folge war ziemlich gut. Die zweite Folge war so 2 von 10, würde ich sagen.
Ui. Okay.
Aber ich glaube, das ist auch eine persönliche Grenze einfach von
Das ist eine persönliche Grenze, weil die zweite Folge, die war nur nervig. In der ganzen Folge ging es nur darum, dass sie sich vor ihm umziehen muss, weil er sie messen muss. Und wirklich 80% der Folge waren diese dummen Gags. Oh, ich kann sie nicht nackt sehen. Oh nein, Hilfe, ich kann nicht. Oh, Hilfe. Und es war wirklich 5 Minuten lang nur Geweine.
Im Manga war das übrigens auch genauso lang.
Und es war so, also es war wirklich richtig, richtig schlimm. Ich habe mich auf Twitter auch mit ein, zwei Leuten drüber unterhalten. Die meisten fanden es nicht ganz so schlimm wie ich. Aber es ist, ich glaube, Jaco hätte es schlimm gefunden, von dem, was ich jetzt gehört habe, was er ihm gefallen hat in der ersten Folge.
Ich habe tatsächlich nur eine, also ich habe tatsächlich nicht darüber mit jemandem heute geredet, aber ich habe heute noch mit jemandem geredet, die meinte quasi, dass so dieser Fanservice und so, beziehungsweise so romantische Komödien im Manga ganz, ganz anders wirken als in einem Anime. Und ich glaube, darunter könnte dieser Anime so ein bisschen leiden. Dass es im Manga noch so ein bisschen, sag ich mal, lustig und zahm wirkt und irgendwie süß und unschuldig. Und hier wirkt das halt sehr, sehr platt, ne?
Ja, aber, also, wenn wir nur über die erste Folge reden, würde ich sagen, ist okay. Und eine Sache, die der Anime, also, der wird ganz sicher, abgesehen von der Fortsetzung, der beliebteste Anime der Season werden. Wenn es um die Beliebtheit geht, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. So, hör jetzt auf mit den Crunchyroll-Zahlen. auch einfach, weil diese Marlin ist das perfekte Best Girl-Charakter. Tausende Twitter-Profile werden diesen Charakter als Profilbild haben. Auf Reddit werden ganz viele Memes oder.
Mir fallen direkt 2 Leute ein in meiner Discord-DM-Liste.
Ja. Das Besondere an ihr ist, finde ich, also wenn diese Standardcharaktere, die so eingeführt werden, so Otaku, Frauencharaktere, war ja Kirino von Ole Imo. Und die war eine Tsundere und die war irgendwie böse. Und jetzt die Marlin, die ist halt irgendwie herzensgut. Und ich glaube, das ist etwas, gerade jetzt, wenn wir diese ganzen böse kleine Mädchen ärgern irgendwelche Mitschüler, Anime haben, so ein bisschen einen anderen Twist, auf den die Leute Bock haben.
Ich muss aber sagen, auch, was mir aufgefallen ist, sind auch, da wurden auch viele Details auch ein bisschen so in den Vordergrund bei den Charakteren gestellt. Und zwar ist mir halt zum Beispiel aufgefallen, wenn so die Sonne geschienen hat, haben die es halt eigentlich ganz geil gemacht, wenn sich zum Beispiel die Person, wenn zum Beispiel die Sonne einfach durchs Fenster geschienen hat und dann halt auf ihr Gesicht und die sich halt so gedreht haben, haben die es auch richtig gut gemacht, dass halt so die Spiegelung halt so wirklich dem Gesicht entlang gegangen ist. Und zum Beispiel auch, wenn die halt zum Beispiel morgens aufgestanden sind und der Hauptcharakter blickt so nach oben und dann fliegt da so da oben drüber so feiner Staub halt, der durch die Sonne so ergänzt wird, halt so durch die Lichteffekte. Ich muss sagen, das hat da auch etwas.
Lustigerweise, wo du es ansprichst, in dem nächsten Anime, in deinem Pick, ey, da ist die Lichtbeleuchtung nicht so gut gelungen, du.
Aber, ach nee.
aber ich will noch was ganz anderes ansprechen. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Also ich glaube, die beste Szene dieses Anime, also beziehungsweise der ersten Folge war für mich, wo quasi Marin sich so umgezogen hat und dann hat sie ja ihr erster Versuch, irgendwie ein Cosplay selber zu schneidern und angezogen. Und dann ist ja Wakana in so ein Nerd-Modus quasi so verfallen und hat quasi die ganzen Stiche mit Fachbezeichnungen quasi und den Stoff oder so, ne, und es gibt gar keinen Saum und eigentlich muss man das füllen und ne, diesen Stoff musst du vorher bügeln und so weiter und da brauchst du eigentlich einen Doppelstich oder sowas. Ich glaube, wenn du Cosplayer bist, findest du das eigentlich ganz geil, weil ich glaube, das sind so typische Anfängerfehler, die du als Anfänger-Cosplayer so auch machst.
Keine Ahnung, ich hab früher meine Cosplays waren, ich habe mir ein weißes T-Shirt geholt, ich habe es mit Farben angemalt.
Sehr kreativ.
Ich glaube, Cosplayer finden das Werk sehr geil. Ich mache ein bisschen Sorgen, so quasi, wie tief ist dieses Wissen? Weil, also ich denke mal, der Mangaka wird das nur angelesen haben.
Keine Ahnung.
Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit diesem One Dance Manga, über den wir schon mal in der Folge gesprochen haben, da ist der Mangaka halt selber Tänzer und so. Und das scheint in dem Manga zum Beispiel total durch.
Ja, oder bei Smile Down the Runway ist ja wie noch ein anderer. Da finde ich, scheint auch sehr, sehr klar durch, dass der Mangaka, die Mangaka, sich sehr, sehr viel mit Mode auskennt und beschäftigt hat und Berater hat.
Oh. Da habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Ja.
Hat noch jemand einen Punkt?
Erstmal nicht.
Ich habe Punkte zu vergeben.
Wie viele denn?
Okay, da muss ich ausholen für 20 Sekunden. Die erste Folge war sehr gut. Das fand ich wirklich, also handwerklich sehr gut in fast allen Belangen. Ich glaube, die Serie ist nicht so gut, wie ich sie jetzt bewerten werde. Der Hauptcharakter nervt mich sehr. Besonders in der zweiten Folge war es absolut unerträglich. Aber die erste Folge, wir bewerten ja nur die erste Folge hier, oder? 8 von 10. Ja.
Gehe ich so fast mit. Jakob hat tatsächlich, ich habe mich einfach, als wir gemeinsam geguckt haben, gefragt, was er denkt, was ich dem gebe. Er meinte, ich gebe dem 8 von 10. Tatsächlich handwerklich, finde den Soundtrack sehr aufdringlich. Nicht unbedingt unpassend, aber also er ist wirklich aufdringlich. Also ich weiß noch, diese eine Szene, die ich eben beschrieben hatte, wo er so seinen Nerd-Moment hatte, da kam so eine italienische Tango-Musik und so.
Ja, hier habe ich auch ganz mal weird.
Weird, aber irgendwie auch okay, aber auf jeden Fall halt aufdringlich. Gibt es eigentlich keinen Moment, wo der Soundtrack nicht aufdringlich ist. Und das andere, was du gerade meintest mit Charakteren, ich mag das persönlich einfach nicht, wenn Charaktere sich wie Kleinkinder verhalten.
Ja. Willkommen in der Anime-Welt. Wie schaffst du das Anime zu schauen, Simula?
Ich sag mal so, wir haben ja heute ein Anime dabei, da geht es nicht um kleine Kinder. Just saying.
7 von 10. Oleg, was sagst du?
Schließ mich dir an.
Finde ich okay. Jakob will sich auch irgendwie einem von uns anschließen. Schön, mir.
Aber vielleicht noch ganz kurz eine Sache noch dazu sagen, einfach um es zu foreshadowen gegenüber anderen Animes. Nee, das ist was Gutes in dem Fall. Oh ja, aber Gott. Ich will es einfach nur foreshadowen, damit Leute das mal im Hinterkopf behalten. Und zwar geht es halt um das Storytelling, also wie das halt aufgebaut wird. Weil in diesem Anime sieht man auch quasi, das finde ich sehr gut, beziehungsweise ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe Bock auf die nächste Folge. Weil die ist halt so aufgebaut, dass du halt von vornherein konfrontiert wirst mit einem Konflikt des Protagonisten und am Ende hast du einen Twist, der in dem Fall halt, dass er halt mit Marin quasi sich befreundet und quasi, weil davor hat er ja gar keine Freunde gehabt auf der Schule und jetzt halt seine Leidenschaft mit jemand anderem teilen kann. Was das ist und halt eventuell man halt immer jetzt Bock hat, diese Geschichte oder seinen Werdegang mit halt mit Marin fortzuführen bzw. weiterzuschauen. Und das macht halt gut. Deswegen gebe ich dem 7 von 10 und dann kommen wir zum bald wahrscheinlich jetzt gleich zum nächsten Anime, wo er genau dieses Problem hat, wo er halt dieses einfache Story-Muster halt nicht verfolgt.
7,25. Ziemlich, das ist Nummer 1 in der Season, oder?
Nee.
Nummer, ich glaube, es teilt sich Nummer 1, oder?
Aber wie. Die zweite Folge, ja, guck dir die zweite Folge an. Das ist halt, das ist richtig, richtig schlimm. Das ist, macht alles kaputt, was er aufgebaut hat. Okay, alles.
Ich gebe ihm zwar eine 7 von 10, aber ich werd den nicht weiter schauen, denke ich. Also okay. Mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit.
Ich habe übrigens nachgeguckt, teilt sich den zweiten Platz mit Akibis Sailor Uniform. Darüber ist noch Tokyo 24th Ward. Also Platz 1, 2, 3, alles Glowworks.
Witzig. Saki Bui Bisco ist aber besser als das alles.
Meine, vielleicht haben wir ja noch heute einen Anime, der halt doch auch noch auf Platz 1 kommen kann. Wer weiß.
Bin gespannt.
Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem weiter, der es nicht schaffen wird.
Ach Gott, jedes Mal, Alter, jedes Season. Dimbula,
du musst ein bisschen Spannung aufbauen.
Dimbula, darf ich sagen, ich habe bevor wir vor Aufnahme gesagt, Oleg, diesmal ist es nicht ganz so schlimm für mich bei dir. War
hier gesagt. Ich weine kurz. So, die Träne ist vergossen, alles klar. Genau, wir kommen zu dem Anime In the Land of Liadale. Und der besteht aus 12 Episoden. Das Genre ist Adventure and Fantasy. Ist halt von einer Light Novel adaptiert. Kommt vom Studio Maho Film und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Wir kommen zu der Beschreibung. Ja, wir haben hier unsere Kana, die halt einen Unfall hatte und halt ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen ist und hat halt, während sie halt im Krankenhaus die ganze Zeit war, ein VR-MMORPG halt gespielt. Und hat dort sich halt hochgelevelt, sehr viel Stärke gemacht, ihre eigenen Charaktere halt entwickelt und so weiter. Und dann natürlich, habe ich selber noch nie gesehen gehabt, aber kam ein flächendeckender Stromausfall und hat ihren Geist in die nächste Welt transportiert.
Ihr müsst jetzt natürlich alle ignorieren, dass dieses Krankenhaus ganz offensichtlich kein Notstromaggregat hat.
Oh, das ist das Erste, was bei mir steht. Das ist das Erste, was ich...
Das habe ich mir auch notiert. Das erste Krankenhaus, was kein Notstromaggregat hat.
Angeblich wird das in der Light Novel erwähnt, dass das auch ausgefallen ist. Angeblich.
Du kriegst keine Zulassung für...
Ich weiß natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, was ich habe versucht zu recherchieren. Das kann doch nicht so sein.
Oh, aber wir haben dich unterbrochen, stimmt?
Alles gut. Und ja, nachdem halt der Strom ausgefallen ist, ist natürlicherweise ihr Geist halt in das Spiel portiert worden. Leider aber irgendwie ist sie dort in einem Schlummerschlaf, nennen wir es mal so, und hat die letzten 200 Jahre der Geschichte dieses Spiels verpasst und ist jetzt gerade dran, als sie dort aufgewacht ist, um herauszufinden, was hat sie noch drauf mit ihrem eigenen Charakter als Hochelfe und wo sind eigentlich ihre Gefährten? Und damit fängt die Geschichte eigentlich an.
Soll ich mal ganz schnell die 4 positiven Sachen erwähnen, damit wir weit und breit über das Negative reden dürfen?
Boah, ich...
Alter! Ich will positiv reden.
Ich komme wie mittlerweile wie vor Gericht immer vor, bei Dimbula und ich, Isekai und Bam und sofort gibt's nur ein Plädoyer und dann gibt's nur Beef die ganze
Zeit. Ich helfe dir heute. Ey. Heute sind wir zu zweit gegen
Dimbula. Okay, dann bist du die Beweislaster,
ist
klar.
Also pro Argument, er ist nicht offensiv. Er tut niemandem weh. Weiteres Pro-Argument.
Das war schon mal positiv.
Ja, von seiner Seite aus. Kana ist nicht unsympathisch wie ihre männlichen Protagonistenkollegen.
Nimm mir nicht alles weg. Nimm mir nicht alles weg. Das sind die guten Punkte des Anime.
Weiterer guter Punkt. Die Synchronsprecherin von Kana, die Iri Yukimura, die hat bislang noch nicht so viele Main-Charaktere gesprochen, aber die hat echt eine nett wirkende Stimme. Letztes Pro-Argument. Es gab weniger Storytelling über Menüansichten, als ich dachte. Nachdem ich den Trailer gesehen hatte. Das war's.
Okay.
Ich bin durch.
Ich kann kurz sagen, ich mag ja Isekai-Anime nicht ganz so gerne. Habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt. Ich glaube, fast niemand mag den hier außer Oleg. Tut mir leid.
Oh, 5. Pro-Argument. True singt das Opening.
Und ich muss sagen, ich habe nichts erwartet. Gar nichts. Das ist absoluter Dreck.
Ja, das sagt mir jeder.
Aber, das ist halt wirklich so 0815 von 0815 annehmen. Und wie der Buller gesagt hat, der tut halt niemandem weh. Und das ist bei einem Isekai schon extrem gut. Also, ich meine, der ist halt nicht offensive, der versucht halt einfach eine nette Fantasy-Welt zu machen. Ob du jetzt wirklich Gamification alles per Games machen musst, ist so die Frage. Aber abgesehen davon fand ich gerade den Einstieg in der Serie ganz nett. Das war halt Slice of Life und das war nicht so ein Action, bla, ich haue alle um, sondern es war so, hey, ich wache auf, ich gehe erstmal essen im Hotel, ich lerne irgendwie die Chefin von einem Hotel kennen und werde so langsam in die Welt eingeführt. Das war irgendwie ganz nett, weil man sich ein bisschen Zeit genommen hat, auch die Welt aufzubauen.
To be honest, ich als Wirtschaftswissenschaftler muss das sagen, sie hat dann ja so einen riesigen Haufen Silbermünzen rausgeholt und meinte halt, so reicht das hier, um ein paar Tage unterzukommen. Dann meinte sie so, ey, 4 von denen sind halt genug für eine ganze Woche. Das ist Hyperdeflation. Ja. Hyperdeflation ist kein gutes Zeichen für eine Volkswirtschaft.
Ja gut, aber sie kam auch 200 Jahre später, also entspann dich.
Aber ein Problem, dass jeder, also das ist halt einfach eine Power-Fantasy, okay, aber warum muss sie denn überstark sein und der stärkste Charakter von allen Figuren sein auf der Welt? Warum ist es denn immer wieder, ist es die allerstärkste, das allerschwächste? Kann es nicht mal einfach normalos sein?
Jaku, ich möchte deine Meinung hören.
Ich komme jetzt zum Plädoyer. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mit dem an, was schon angesprochen wurde, mit halt, dass die Protagonistin halt so OP ist. Mein größtes Problem damit ist einfach halt, dass es halt keinen Sinn für die Handlung halt darstellt, dass sie OP ist. Es wird auch komplett kein Unterschied, also es wird schon ein Unterschied spielen, wenn sie nicht OP wäre, aber die machen halt aus dieser OP ist halt nichts. Das ist mein Problem. Es hat halt keinen Zweck, dass sie OP ist. Einziger Sinn bisher in Folge 1 ist, dass sie halt alles ohne Probleme machen kann und sich nie Gedanken drum machen muss um etwas, ja, und daraufhin folgen halt immer irgendwelche Gags, wie zum Beispiel, oh nein, ich habe vergessen, in der Stadt im Hotel irgendein Item da liegen zu lassen. Ich kann mich jetzt da nicht hinteleportieren. Ich muss mich jetzt dahin düsen, also hinrennen, hinsprinten. Oh, jetzt bin ich aber kaputt von dem ganzen Hinsprinten. Oder wenn sie den Bären umhaut. Oh nein, wie kannst du zierliches Mädchen in so einen riesen Bär umhauen? Haha, ich kann davon 10, 20 Stück umhauen. Super, nein, kein guter Witz, ja. Und sowas ist halt
aber nicht. Aber der interessanteste Ansatz ist doch hier gewesen. Das finde ich persönlich. Ist, dass die mit einem bestehenden Account halt dort spielen konnte, dass die einfach nur das, was sie halt dort hatte, mit den Sachen, die sie halt wirklich erspielt hatte, auch das weiter verwenden konnte. Weil
ja, aber warum? wo ist der Zweck dahinter? Also was meine ich damit?
Ihr Geist wurde dahin portiert, also, das wurde gesagt.
Das ist tatsächlich genauso logisch wie das Notstromaggregate in dem Krankenhaus.
Nein. Ich finde, es gibt, also logisch ist es nicht, aber ich finde, es gibt einen Zweck. Und das ist so der Grund, warum ich sage, der Isekai ist vielleicht ein bisschen besser als andere, die ich bisher gucke. Ich würde es auch nicht weitergucken, um Gottes Willen. Bitte glaubt das jetzt nicht. Aber ich finde, vielleicht gibt es das woanders auch so. Ich finde die Idee ganz nett, dass sie sie war so alleine und hat sich deswegen NPCs erstellt für Echtgeld in dem Spiel. Und die NPCs werden zum Leben erweckt, wenn sie da lebt und wollen sie jetzt treffen. Und da könnte man vielleicht was Gutes draus machen. Das wird der Anime nicht machen, aber ich glaube, da könnte man was Gutes draus machen.
Bestes Beispiel, wo das funktioniert, ist zum Beispiel Overlord. Ist ja genau dasselbe. Der Typ kommt in seiner Welt rein, in sein Game. Die NPCs, die er davor hatte, die wurden ja auch quasi von ihm erstellt, mit einem Charakter. Und die leben jetzt plötzlich, sind halt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, als die damals im Spiel dargestellt wurden, aber ist dasselbe. Und da funktioniert aber dieses OP-Nis von dem Protagonisten her, weil da der Zweck dahinter ist, dass er halt so gesehen der Antagonist der Serie ist und halt diese Welt quasi halt für sich gibt oder halt gewinnen möchte.
Und die NPCs in Overlord sind ja auch quasi einfach, die sind einfach quasi so Psychopathen so vom Charakter, deswegen passt das da irgendwie gut rein.
Und hier ist es halt so, ja okay, ich bin OP und ich kann halt 10, 20 Bären auf einmal umhauen. Und in Overlord ist der Witz, ich bin so OP, ich ziehe meine meine Ringe aus, die mich quasi zurückhalten und die NPCs vor mir müssen sich übergeben. So, so krass OP bin ich. Ja, das ist ein guter Witz.
Andere Theorie, die ich hatte, in welche Richtung sie das entwickeln könnte. Wir haben ja irgendwie, als sie in diesem Wächterturm war, der ihr irgendwie gehört hatte, haben wir gehört, dass es noch weitere Wächtertürme gibt. Und da gibt es halt dann anscheinend Leute, die diese Wächtertürme besitzen und irgendwie können sie ja auf diese treffen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du eben meintest, Jakob, von wegen
dass die OP-Nis die Story nicht vorantreibt. Weil wenn ich an anderen Anime, beziehungsweise Anime gibt's doch gar nicht, Manga denke, wo quasi so eine Heldenreise irgendwie da beschrieben wird, ist zum Beispiel dieser Frieren in the, at the Funeral. Falls ihr erinnert. Das ist auch einer, diese Heldenreise funktioniert gerade deswegen, weil die halt nicht die ganze Zeit mit ihren Fähigkeiten so rumprallen und so.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum absolut Negativen von diesem Anime. Oh mein Gott, ich habe noch nie so eine schlechte Magie, also ich habe noch nie so schlechte Magie-Animationen gesehen. Als sie diese dumme Lichtmagie rausgeholt hat, kam einfach ein weißer Kreis, der ist dann verschwunden und dann kamen noch so ein paar hier Sternblitzel, die dann irgendwie zu der Lampe geflogen sind. In einem Frame war die Lampe aus, dann kam sofort der nächste Frame und die Lampe war an.
Du hältst echt auf meine Animes eine verdammt verfickte
Nein, Lippe, das Problem oder? Ist, Dimbula versteht einfach nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr überarbeitet sind und dass wir nicht geschafft haben, mehr zu zeichnen. Nein, ich verstehe. Also, das sieht halt eher aus wie ein Anime aus den 2000ern, insgesamt.
Auch Anime aus den 2000ern und haben mehr als zwei Frames. <Okay. Rams. lacht>
Manchmal, ich muss das so sagen, die haben sich Mühe gegeben und das fand ich auch gar nicht so schlecht.
Beim Begleiterdesign?
Nee, bei den.
Nein.
Das ist übrigens einfach ein grüner Kreis.
bei den Gags, dass sie halt immer so eine, diese komödische Miene verzieht, halt immer so, dass ihre Augen irgendwie komisch werden oder so strichartig werden oder sowas. Finde ich immer ganz witzig bei Animes.
Ja, verstehe ich.
Da muss ich aber auch sagen, das waren zum Teil auch einfach nur zwei Frames.
Ja, natürlich, das ist nichts hochwertig animiertes, aber halt, das ist sehr schlicht, aber erfüllt seinen Zweck.
Also, Jaku sagt, es ist schlecht animiert, aber die Idee, also irgendwie das Storyboard dahinter ist ganz nett.
Ich könnte jetzt weitergehen, als sie zum Beispiel anfingen loszusprinten, ging die Kamera so mit einem Panning, damit man halt nicht irgendwie sehen, also zeichnen muss, wie sie sich bewegt, geht sie einfach nach oben. Und dann als quasi die Szene wieder, also der Timeskip quasi, um den zu signalisieren, geht die Kamera dann quasi vom Himmel nach unten auf sie drauf.
Ja, ist doch sparsam.
Ja, es ist auch kreativ sparsam.
Ja.
Also solche Transitions kriege ich gerade so noch selber hin.
Wenn ich auch mal was Negatives sagen darf, ich habe so viel Positives, so gut bewerte ich den Anime gar nicht, gesagt, dieser Tower Guardian-Charakter halt so nervig. Also, die ist ja hoch zu ihrem eigenen Tower gegangen und das ist so ein bisschen wie bei Breath of the Wild, kann ich mir vorstellen, dass es so diese Türme da gibt. Und jeder der Türme hat anscheinend eine Wächterfigur, das ist irgendwie irgendwas, was in den Turm eingearbeitet ist, ein bisschen schwierig zu verstehen. Super nervige Stimme, labert nur Blödsinn, glaubt, es ist witzig, ist aber nicht witzig. Ja.
Wobei, also, designtechnisch, also 3D-CGI liegt denen auf jeden Fall mehr als 2D. Das heißt nicht, dass es gut ist.
Ich will noch einen Punkt ansprechen. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar wieder zurück, um den Faden zu schließen, auch zum ersten Anime, wo ich was zum Storytelling gemeint habe, um mal einen Vergleich zu kann. Jetzt sieht man halt hier den Vergleich ziemlich gut, denn in der ersten Folge, ich glaube nicht, dass da komplette Plot sein soll, dass die ganzen Wächtertürme aufsuchen sollen. Wenn ja, dann schlafe ich ein bei keine Ahnung was. Ja. Also mein Punkt ist halt jetzt hier, mein Problem vom Storytelling von der ersten Folge ist, dass hier nichts passiert, was den Zuschauer zum Weiterschauen animiert. Also, was ist der Grund oder was ist der Zweck oder nicht Zweck, aber was ist der Grund, warum jemand weiterschauen sollte nach der ersten Folge? Was passiert in der ersten Folge, was meine Spannung oder mein Interesse an die zweite Folge anknüpft?
Sie kann ihren Sohn treffen.
Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist von der Light Novel, weil es eine Light Novel-Adaption ist und die halt da strikt an der Light Novel sich hantieren. Und in der Light Novel wahrscheinlich halt Chapter halt, also wenn man sich ein Buch guckt, kauft man sich halt ein Buch, ist halt kein Problem, aber bei Anime kann man ja halt immer sagen, ja, nach der ersten Folge habe ich keinen Bock mehr und ob das halt vielleicht schlecht gelöst wurde, keine Ahnung, also das ist halt mein großes Problem mit der Struktur der Folge. Es passiert nichts, was einen catcht oder was halt einen dazu animiert, weiterzuschauen.
Na, ich meine das ernst, hey, was passiert, wenn sie ihren Sohn trifft?
Ja.
Also, mich catcht das jetzt auch nicht genug, aber ich glaube, das also, ist halt der Catch.
Wenn du alle anderen Charaktere, außer sie, waren jetzt nicht unbedingt so interessant, dass ich jetzt Bock habe,
ja,
weitere neue,
ja,
Charaktere,
ja, kennenzulernen. Ich will es ja auch nicht weiter gucken. Ich glaube, der Grund dafür ist es, du hast halt schon ganz, ganz viele andere Isekai geguckt, willst einen anderen gucken oder du willst anfangen mit Isekai zu gucken und willst halt keinen gucken, der offensive ist und gibt's halt keinen anderen.
Schlusswort würde ich aber sagen, Oleg, warum sollten wir diesen Anime gucken?
Damit ihr versteht, wie Kena sich weiterentwickelt.
Die ist schon Stufe 1100.
Nein, aber ne.
Level.
Das hat sogar Debula gesagt, Kena ist halt der Grund, den Anime zu gucken, weil die ist ja halt ganz cool beschrieben und so und die ist ganz süß. Wie Jako sagt, die restlichen Charaktere sind Charakterdesigns sind schrecklich und Charaktereigenschaften sind auch schrecklich. Bisher.
Okay. Düster. Shin, willst du die erste Note abgeben?
Ja, weil ich sag ja, ich bewerte ihn ziemlich gut. 5 von 10, weil ich finde, der tut halt keinem weh. Und das ist halt so, also wenn man mich fragen würde, was absolutes Mittelmaß ist, ist es halt das.
Ich gehe ein bisschen unter das Mittelmaß. Also auch krass unter mein Mittelmaß. Ich gebe ihm 3 von 10. Technisch halt einfach Vollkatastrophe. Jaku.
Ich bin dabei, ja. Ich sage nicht, dass es eine Vollkatastrophe ist, aber es ist, schon bessere Isekais gesehen. Ja, es gibt auch eine 3 von 10.
Ihr fandet diesen komischen Anime mit der letzte Woche besser? Dieser.
Ja, dem habe ich eine 2 von 10 gegeben.
Wirklich? Ah, ja, stimmt. Nur Debula hat dir doch 5 oder 6 von 10.
6 von 10, ja.
Gottes Willen, Debula hat gar keine.
Da hat er bessere Laune, deswegen.
Ja.
Mein Lieblingsbeispiel, da war irgendwie so eine Taverne und da war so eine kleine Kerze irgendwie in der Ecke und das ganze Ding war halt so hell wie ein Einkaufszentrum.
Psst.
Neji.
Ja, mein Schlusswort zu dem Anime. Also, man kann sich bei Isekais jede Woche darauf freuen und man kann Isekais auch fühlen. Deswegen gibt es auch eine 7 von 10 von mir. Bam. Ich hab mir lange überlegt, was ich als Schlusswort sage, Dominik. Ich hab's mir wirklich lange überlegt heute.
Das sind 4,5 von 10.
Aber finde ich gut, oder? Dass du gerade so stark lachst, weil damit war es es wert.
Also ich wünsche mir irgendwie so ein bisschen die Shakespeare-Zitate aus der Reihe.
Ey, aber du siehst, ich gebe mir Mühe,
oder? Debula, hast du mein Gesicht gesehen dabei?
Ja.
Und deswegen, okay. 4,5 von 10 im Durchschnitt, das ist schon ziemlich mies.
Egal.
Wobei ich finde, witzigerweise, für mich passt 4,5 von 10 sehr gut für den Anime.
Ich guck mal ganz kurz, damit ist das bei dem besten Anime der Season nur von hinten, wäre der sogar noch auf Platz 3 geteilt mit Orient. She professed herself, Pupil of the Wise Man ist noch schlechter und World's End Harem.
Solange Isekai-Anime nicht auf Platz 0 sind, ist es.
Muss sagen, der Vergleich mit Orient passt ja irgendwie ein bisschen. Orient tut ja auch lieber weh, würde man nur auch nicht gucken.
Also, in The Land of Leedale, das Orient des Isekai-Genres.
Ich werd nur gedisst. Los, Leute, bei Twitter. Befeuert mich.
Weißt du, wenn ich jetzt noch mehr dissen werde?
Ich wollte gerade selber sagen, komm, lass uns doch mal wieder anders dissen. Jakob, was hast du denn mitgebracht?
Ja, also ich hab gewusst, dass man über mich spricht. Aber ich habe Love and Kill mitgebracht. Zu meiner Verteidigung, ich habe sogar, also doppelte Verteidigung, ich hab den gepickt und ich habe auch die Beschreibung gelesen. Aber wahrscheinlich habe ich diese nur so halb gelesen, weil in meinem Kopf war das was ganz anderes. In meinem Kopf hatte ich mir irgendwie, vielleicht habe ich auch so ein bisschen zu viel interpretiert, aber ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Aber ja, kommen wir erstmal zur Beschreibung, allem drum und dran. Love of Kill wird 12 Folgen haben, ist ein Action-Romance-Anime, ist eine Manga-Adaption von Studio Platinum Vision und den Simulcast gibt es hier bei Crunchyroll. Also wir tauchen hier in eine Welt voller Mörder auf und Ermordeten. Wir sehen sehr viele Leichen und unsere zwei Protagonisten sind auf der einen Seite einen Serien, naja, ich will nicht sagen Serienkiller, aber halt tut, ohne dass wir es in der ersten Folge wissen, warum sehr viele Menschen umbringen.
Was du auch erwähnen musst, die Pistolengeräusche klingen halt wie so eine Scout-Sniper-Waffe aus Counter-Strike 1.6.
Ja, zu den Geräuschen müssen wir noch ein bisschen recherchieren, wer die sind. Aber auf jeden Fall keine Pistolengeräusche, steht schon mal klar. Und ja, die andere Protagonistin ist eine Kopfgeldjägerin, die auch eine sehr bizarre Vergangenheit anscheinend hat. Und diese zwei Charaktere treffen aufeinander. Und ja, die Story beginnt quasi und verflechtet sich. Ja, nicht auf einer Weise, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Und ja, wir erfahren vieles über die. Eigentlich erfahren wir gar nichts.
Wir haben eigentlich erfahren, was erfahren wir denn?
über die Motive von unserem Protagonisten Yang Ha Song, der halt diese Morde begeht. Und warum er plötzlich Interesse daran hat, mit unserer anderen Protagonistin, wie war ihr Name nochmal? Ja. Chateau oder irgendwie sowas.
Chateau.
Warum er plötzlich mit ihr irgendwie zusammenkommen will, sagen wir mal so. Ja, ja, also wie fandet ihr die erste Folge? Habt ihr euch irgendwie davor Gedanken gemacht? Also ihr wusstet ja davor schon, was das halt für in welche Richtung das geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, dass es halt so schlecht ist.
Violet Evergarden von Wish habe ich geschrieben.
Das ist total lustig. Ich wollte gerade als ersten Kommentar genau das machen. Also ich fand ihr Violet Evergarden Kostüm echt cool.
Das war, also das Erste, was mir, eines der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, die erste Szene dachte ich, oh, vielleicht wird es ja, die allererste Szene, okay, das sieht richtig schlecht aus, aber vielleicht wird es ja immerhin noch ein Spion-Anime oder irgend sowas. Und dann sehe ich nur ihr Outfit und denke mir so, was sollte das? Sie ist so businessmäßig und läuft im Anzug rum, hat dann aber so Rüschenbluse davor an.
Grüne Augen, diese blonden Haare, sie ist stoisch.
Ja.
Das ist halt, also das ist, glaube ich schon, also es gibt Werke, die für weniger Parallelen in Japan eingestellt worden sind.
Nee, ich wusste ehrlich gesagt nicht, worum es davor geht. Ich wusste, dass es Studium Platinum Vision ist und ich weiß, Studium Platinum Vision hat so einen Stil, mit dem nicht ganz so viele klarkommen.
Vor allem haben die halt auch eine Production Line, die halt viel so Anime macht, die definitiv halt für eine weibliche Zielgruppe sind. Also sowas wie,
genau.
Oh, wie heißt denn der? Dieser Vampir da, Bloodline?
Dieser Vampir halt.
Jeder Vampir-Anime eigentlich.
Ich weiß, ja, jeder Vampir-Anime. Aber halt nicht der gute Vampir-Anime.
Nicht Helsing, ja.
Dachte, der Bruder recherchiert. Okay, die haben auch Kono Oto Tomare gemacht.
Devil's Line.
Okay. Und Kono Oto Tomare für Frauen wie mich.
Aber ja, noch mal ganz kurz für mich, damit ich halt nicht zu viel hier. Ja. Ich nehme euch eure Angriffe mal vorweg und sag mal, warum, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Beziehungsweise wie ich es mir erhofft hätte nach der ersten Folge, ja. Und was mich am meisten gestört hat an der ersten Folge. Und zwar, also Detektiv-Anime ist so Spionage und so Kram, bin ich eigentlich nicht so der krasse Fan, weil ich einfach schon gelernt habe, dass viele Animes da ein Problem haben, eine spannende Geschichte mit Konsequenzen aufzubauen. Und ich dachte zuerst, okay, wie cool wäre das denn, wenn der Antagonist wirklich böse sei und halt diese Protagonistin komplett ausnutzt, um halt an irgendwie an Informationen zu kommen, um seinen Masterplan irgendwie voranzubringen, halt irgendwie halt irgendeinen, keine Ahnung, so einen um die Ecke gedachten Schachzug zu machen, ja? Das ist so der, das wär cool, ja? Das wäre halt, wo man auch als Zuschauer auch ein bisschen mitdenken kann oder halt mitfiebern kann, ob er es schafft oder nicht. Und was haben wir dann hier bekommen? Oh, du hast mich versucht aufzuhalten, als ich irgendwie in der Tiefgarage 80 Männer weggeballert habe mit meiner Pistole, die nicht wie eine Pistole klingt.
Streng genommen wollte Chateau die auch töten.
Ja.
Na gut. Aber ich bring dich jetzt nicht um, weil, wie wir in der Folge herausfinden, tut sie sehr gut riechen. Oh Gott. Und alle anderen riechen nicht gut für ihn und deswegen möchte er jetzt mit ihr in eine romantische Beziehung eingehen. Ich habe mir als Stichwort aufgeschrieben bei mir, wo ist die Spannung? Fragezeichen. Wo ist der Masterplan? Fragezeichen. Warum riecht sie so gut? Fragezeichen.
darf ich mal ganz kurz so einen übergeordneten Rahmen?
Nein.
Geht ganz schnell. Ein Mystery-Anime, finde ich, braucht drei Sachen. Oder beziehungsweise zumindest zwei von den drei Sachen sollten erfüllt sein. Das eine, die Charaktere müssen als Individuum gut funktionieren und gemeinsam. Punkt 2, brauchst irgendwie gute Action-Set-Pieces. Und Punkt 3, die Mystery muss sich irgendwie über die Länge der Serie tragen. Also muss irgendwie breit genug, tief genug verankert sein. Und ich glaube, von all diesen Sachen erfüllt der Anime vielleicht das Letzte so ein bisschen. Und das Erste ist halt auf das, woran er total scheitert. Ich kann mich erinnern, da war eine Szene, da war dieser Typ, hat sich da irgendwie so ein Callgirl aufs Hotelzimmer holen lassen. Und da meinte er quasi noch, weil es irgendwie gegangen und dann meinte das Callgirl noch, hey, deine Zeit ist noch gar nicht abgelaufen. Und dann schießt er halt quasi durch die Hotelzimmertür und hinter der Tür war halt ein Auftragsmörder, der ihn irgendwie umbringen sollte. Und hat halt so einen Pulp Fiction-ähnlichen Satz irgendwie so, ha, du sagtest, meine Zeit sei abgelaufen. Weißt du, das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Das hätte ihn für mich vielleicht so ein bisschen als interessanten Charakter gemacht irgendwie. Stattdessen ist er halt einfach nur ultra herrisch.
Ja, also ich weiß, ich spreche mal hier für Tsubomi, weil ich mir ziemlich sicher bin, was sie sagen würde.
Und ein creepy Stalker-Bastard. So.
Also wir haben ja vorhin über Offensive geredet. Die Serie ist halt so fucking, sorry, offensive in jedem Weg. Also irgendwie Leute, die Read of Healer mögen, finden das halt gut, weil der Hauptcharakter ist einfach so extrem übergriffig, dass mich das gestört hat. Also, das ist richtig widerlich, wie der Typ drauf ist, der sagt, hey, ich lade dich jetzt ein zum Date, du musst jetzt kommen, wir haben einen Deal und das ist da, was du mit mir machen musst. Und dann geht sie mit ihm auf ein Date aus irgendeinem Grund. Also, wir werden hoffentlich, also ich gucke es mir natürlich nicht weiter an, aber man wird hoffentlich später erfahren, warum sie so drauf ist, weil sie so ein bisschen Violet Evergarden-mäßig drauf ist. Aber die geht halt einfach mit dem Typen mit, auch wenn sie gar keinen Bock auf den hat und sich auch, man sieht halt auch in ihrem Gesicht und in ihren Handlungen, dass sie nicht will. Und sie geht mit ihm dann auch zusammen in Love Hotel zwischendurch, wo sie gar nicht will und ist mit ihm, das ist so weird und ihm ist es egal und er merkt, entweder er merkt nicht, dass sie nicht will oder ihm ist es egal und sagt, komm, wir gehen jetzt trotzdem so ins Bett und was weiß ich, das ist so schlimm. Und zweitens haben wir einen der offensivsten Charaktere rüber und den lange gesehen, wir haben so einen kleinen Inder.
Oh nein!
Wir haben so einen kleinen Inder, der gesprochen wird von einem Japaner, der so schlecht wie möglich versucht, den indischen oder ausländischen japanischen Akzent zu machen und der irgendwie die ganze Zeit nur dafür da ist, solche blöden Arbeiten, Praktikantenarbeiten zu machen, der im Original India-Kun heißt, im Original-Manga, hier jetzt nicht. Also weiß halt nicht, was, also wer hat denn sowas geschrieben? Das Schlimme daran ist, ich habe ja ein bisschen recherchiert, die Leute auf Reddit finden den Anime alle gut und ich verstehe nicht, warum. Also ich habe es nicht verstanden.
Also es ist wirklich, das einzig Gute an diesem Charakter ist quasi, dass er keinen roten Punkt noch verstehen hat.
Oh Gott, ja.
Dafür hat er nicht mal einen Mund. Also es ist halt wirklich auch einfach, es ist nicht lustig, Stereotypen so. Also, das ist. Ich habe einen Vergleich, das ist im Prinzip derselbe Humor wie Raj aus The Big Bang Theory, nur halt nochmal in dumm. Also quasi auf Wisch bestellen.
Okay. Ja, und ich meine, das ist ja der einzige Punkt, das ist so ein bisschen so ein japanisches Ding. Das ist ja mein großer Kritikpunkt, mein Lieblingsanime Space Brothers, dass da auch die nicht-japanischen Charaktere sehr stark stereotypisch sind. Die indische Frau hat so einen Punkt auf dem Kopf, leider. Aber da ist es halt auch nicht ganz so schlimm. Wir haben halt alle vernünftig so Großsprecher immerhin bekommen.
Ja, klar. Ich muss sagen, was Chateau und Riang Ha, wie er sich auch nennt, da sind mir halt zwei Sachen aufgefallen, die mich halt in der ersten Folge ziemlich beschäftigt haben. Und zwar war es halt so, dass mir so vorkam, als er mit ihr halt immer unterwegs war oder auf einem Date und so weiter, dass er so versucht, sie an irgendetwas zu erinnern, wenn er halt mit ihr an verschiedenen hier Gebiete halt geht, wie zum Beispiel so einen Spielplatz in der Stadt oder ein Kuchenessen oder irgendetwas anderes. Und mir kommt es halt so vor, dass er versucht hat, durchgehend eine Erinnerung irgendwie zu wecken, dass die beiden irgendwie dort halt verbindet, vielleicht auch als Kinder. Das könnte es sogar vielleicht sein.
Also das ist eigentlich ein cleverer Gedanke. Also ich habe gar nicht Also daran habe ich gar nicht gedacht, dass dieser Riang Ha das vielleicht sogar weiß, wer sie ist. Aber wir sehen am Ende ja diesen einen Flashback,
genau,
wo das, irgendwie ihre genau. Eltern oder vielleicht ist sie auch aus reichem Haus, irgendwie der Fahrer irgendwie umgebracht worden ist. Und wahrscheinlich war er das einfach. Das meine ich ja. eben mit, ja. Ne, kann die Mystery sich über die Länge der ganzen Serie tragen, wenn er einfach ihre Eltern quasi oder ihr Butler, Fahrer, was weiß ich, umgebracht hat, dann wird sich das nicht über 12 Folgen tragen.
Naja, klar.
So ne? Creative.
Aber genauso wie wie er halt mit ihr spricht, wie er sie halt auch an sich behandelt, es kam mir auch eher so vor wie eine Entschuldigung halt auch, wie er sich halt benommen hatte. Und deswegen hat mich das halt, ja, du, ich interpretiere da vielleicht ein bisschen zu weit.
Also, ich entschuldige mich, komm mal mit mir auf ein Laufhotel, setz dich, leg dich mal ins Bett.
Also ich wollte gerade sagen, also ich verstehe diesen Ansatz, aber das ist eigentlich, also es ist keine gute Entschuldigung.
Das habe ich auch nicht
gesagt. Ich entschuldige mich auch mal bei dir.
Ich gehe nicht mit dir in dein Zimmer. Oh
Gott. Warst du schon?
Das ging schnell. Also ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so unbedingt jetzt so verheerend schlimm, wie ihr das halt dargestellt habt. Also ja, da war halt hartnäckig und so weiter in den Aspekten. Aber man muss auch bedenken, was das halt für ein Setting ist. Das ist nicht jetzt jemand, oder das ist jetzt kein nicht dasselbe Setting wie zum Beispiel beim ersten Anime, wo die sich gerade kennenlernen oder irgendwie sowas. Das ist halt eine Welt voller halt, der Typ ist halt ein Serienmörder, der quasi täglich irgendwie Leute umschießt und die eigentlich halt, oder halt so wie wir es halt kennen, bisher halt nur egoistisch gehandelt hat. Also alles, was er macht, auch wenn er ihr sagt, ich möchte mit dir einen Deal machen, du möchtest hier diesen einen Typen da schnappen, der irgendwas mit dem Zoo gemacht hat, keine Ahnung was. Und ich gebe ihm die, aber halt nur für halt das Date halt. Und keine Ahnung, also das war halt, also vielleicht interpretiere ich da immer noch ein bisschen von meinem Masterplan ein bisschen, ja, dass er irgendwie so einen Masterplan hat und der halt aufgeht. Das Problem ist, es ist halt so schlecht dargestellt im Sinne von, dass da diese Romance schon so früh im Mittelpunkt steht. Was viel cooler wäre doch, wenn halt wenn die Romance quasi sich halt aufbaut, er sich halt ausnutzen möchte, weil er etwas von der möchte, ihr halt immer diese Fälle gibt von den Leuten, die er halt selber schnappt und ihre Beziehung sich halt so langsam aufbaut dadurch. Und er halt dann erst später merkt, dass er sie eigentlich halt mag und halt nicht mehr weiter ausnutzen möchte und es eventuell vielleicht sogar in einem Punkt ankommt, wo es schon fast zu spät ist, wo er schon zu weit gegangen ist und so weiter und er sich dann entscheiden muss und in einen Konflikt kommt. Ja, also ihr merkt schon, ja, Konflikte in einem Anime sind oder in einer Geschichte sind wichtig, um Spannung zu erzeugen.
Ja. So kannst du den Anime auf jeden Fall machen, wenn du quasi dich für den ernsten Weg entscheidest. Ich glaube, das Einzige, was sein Verhalten irgendwie rechtfertigen würde, ist, wenn man der Anime sich halt irgendwie, also ihn als Charakter halt einfach nicht so ernst genommen hätte. Also, ich meine, wenn er jetzt wirklich ein Psychopath wäre.
Ja, genau, oder wenn man halt zeigt, dass er kacke ist. Also, so ist es halt so, ich habe mir ja auch aufgeschrieben, Friedrich Merz gefällt der Anime.
Boah, das ist schon hart.
Ich möchte den Der Bruder, darf ich mal darf ich noch einen nicht dummen Witzpunkt machen? Also ein Problem für mich ist, du hast auf einmal, denkst, es ist eine Spionserie. Die Spionserie funktioniert nicht. Ja, gut, ganz viel dazu schon gesagt. Du hast was dazu gesagt, Charaktere funktionieren nicht zusammen. Zusätzlich haben wir bisher diese ein bis zwei Fälle, die sagen, ja, der Rang H ist so OP wie ein typischer Isekai-Charakter. Das heißt, der hat eh keine Probleme mit irgendwelchen Fällen. So, Spion geht raus.
Dass du erfährst ja wirklich noch nicht mal, also was diese Leute, die da irgendwie umgebracht waren,
haben. Genau, das kommt auch noch mit dazu. Und dann hast du noch Romance, und Romance funktioniert nicht, weil es halt irgendwie übergriffige Romance ist. Für mich funktioniert es jedenfalls nicht. Und womit soll denn die Serie punkten? Und dann hat sie zwischendurch halt diese zwei, drei Szenen mit dem Inder und dem Chef, wo man auch nicht genau weiß, warum und wie ist die Welt aufgebaut. Es gibt professionelle Firmen, in denen Auftragskiller arbeiten, aber die Polizei, das wurde wie einmal erwähnt, will nicht, dass die Firma existiert, aber die Firmen existieren trotzdem und das sind einfach so random Büros.
Der hat irgendwie competen ja noch.
Ja, genau, die bieten, die sagen, ja, kill den für uns, ja, wir geben dir am meisten dafür.
Ja, aber trotzdem dürfen, trotzdem ist das was die Polizei verbieten will, aber die Firmen gibt es. Yes. Naja.
Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
Mhm, gerne.
True.
Oleg, willst du anfangen?
Gerne.
Ich bereue es jetzt schon.
Entspann dich. einfach mal zurücklehnen und genießen. So. Der hat mich halt wirklich unterhalten. Also, das muss ich sagen. Im Großen und Ganzen war es schon, ja, etwas anderes, als was ich halt kenne. Das, also ich habe jetzt auch bis jetzt noch gar keinen Anime gesehen, der solche Sachen halt aufgegriffen hat, dass man sich als Stalker an eine Kopfgeldjägerin halt reinschmeißt. Das ist schon echt neu. Und deswegen, weil es so interessant geworden ist, habe ich ihm einfach mal eiskalt eine 7 von 10 gegeben.
Ich gebe ihm, ich versuche die Stimmung hier ein bisschen aufzuheitern. Ich gebe ihm eine 3 von 10. Das Beste an diesem Anime ist, dass es quasi von den Machern von Dr. Ramune ist und das heißt, ich kann nochmal It's alright, it's okay, it's an Odyssey, Dr. Ramune, Dr. Ramune, kann ich nochmal singen.
Okay.
Das macht den Anime für mich erträglich.
Soll ich dir jetzt sagen, wie viele Punkte ich gebe? Ich gebe so viele Punkte, wie Parasex jetzt gerade in meiner Hand sind. 1 von 10, der Anime hat mir echt wehgetan beim Gucken. Ich habe selten was gesehen, wo ich so gerne abschalten wollte.
Und das lag nicht daran, dass er schlecht gemacht war. Mein
Isekai hat gewonnen.
Ich sag mal so, ich fand, er war auch schlecht gemacht, kam dazu. Also nicht super schlecht, aber auch schlecht.
So, Jaku.
Ja, also ich stimme euch da schon zu, der war halt nicht gut und auch von der ersten Folge, auch hier, wie auch bei Nature Slam Anime, frage ich mich, wo ist der Tease? Warum soll ich mir die zweite Folge anschauen? Ja. 3 von 10.
Oh, das ist aber ganz gut. Sind wir bei 14? Das sind 3,5, oder?
Ja. Ich habe gesagt, ich werde die Werte heute hochtreiben.
Wärst du wirklich hochtreiben?
Und damit ist in The Land of Lidl nicht mehr in den Top 3, sondern auf Platz 4.
Und wo ist der jetzt? Wo ist der Love of Kill? Ist auf Platz 2?
Komplett korrekt, hinter World's End Harem.
Okay. Weißt du, welcher Anime so ein bisschen besser ist als World's End Harem? End Harem? Das war den ich diesmal mitgebracht hab. Bisschen mal Tsubomi. Viele Grüße von Tsubomi. es ist Celery Man's Club oder japanisch Limansu Club. Ist ein Sportanime. Hab mal was anderes mitgebracht. Das war der neue Sportanime von Liden Films. Die haben das ja schon so ein paar Mal versucht.
Hanebado
ist so das Bekannteste.
Oder meinst du das, wie heißt der? Also, bei Hanebado geht's ja auch um Batman. Oh, wie heißt der Soccer-Anime?
Weiß ja, fuck, ich hätte den Namen vergessen.
Irgendwas mit Hello, my dear Kramer?
Ah ja, Farewell, my dear Kramer. War auch ganz nett, so. Also nicht super, wirklich ganz nett. Ja, genau, es ist ein Originalwerk. Wenn wir jetzt Galea hätten, würde er tanzen. So, also, wenn ich erinnert, der mochte das halt. Und genau, wird 12 Episoden haben, gibt's auf Crunchyroll. Und im Grunde genommen geht es in diesem Anime über eine Gruppe von Geschäftsmännern, die zusammen für den Arbeitsplatz Badminton spielen. Und wir haben Hauptcharakter Shiratori, der wohl ein ziemlich guter Badminton-Spieler ist. Man erfährt so ein bisschen was über in der ersten Folge. Rausgeschmissen wird bei seinem alten Team. Eigentlich wieder zurück zu seinen Eltern wollte, sich wie ein Loser fühlt und dann von diesem anderen Team, von den Sunlight Beverages, aufgenommen wird, um da zu spielen. Für euch, damit ihr das wisst, warum spielt das mit Geschäftsmännern? Warum ist das eine Firma? In Japan ist Badminton ein bisschen special. Badminton wird in Japan, auch in den Ligen, meistens gespielt von Firmenteams. Und die Spieler sind angestellt bei der Firma und sind auch wirklich Employees bei der Firma, kriegen den festen Lohn, arbeiten natürlich nicht so super viel, weil, hey, Spielen ist wichtiger, besonders in den oberen Ligen. Die haben aber wirklich einen Festvertrag. Das heißt, wenn die aufhören, Badminton zu spielen, sind die fest angestellt in der Firma. Das ist im Badminton da normal. Deswegen ist das so hier gemacht.
Das, genau. Das habe ich auch, das wusste ich, habe ich aber erst vergessen und dachte, das Ding wäre irgendwie ein Comedy-Anime. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder weiß, dass das ja einen ernsten Hintergrund hat, weiß ich jetzt auch, okay, der Anime ist offensichtlich ernst.
Ja, darf ich mal was sagen? Es ist ein Sport-Anime, in dem es nicht um die Schule geht. Ich freue mich so. Ich glaube, ich schätze mal, dass Jaku sich auch gefreut hat.
Ja, also Geschäftsmänner, die Badminton spielen, das war schon, hab ich schon gedacht, okay, kann man machen.
Ja. Und nachdem es Hanebado gab, also Hanebado, weiß nicht, wer von euch das zu Ende geguckt hat, das sah ja extrem gut aus. Also gab es tausende Diskussionen, Sakura Blog, Posts, wie toll dieses Opening alleine aussieht. Mhm. Problem war da, das war sehr, sehr stark überdramatisiert. Und zwar, ich glaube, sogar für Debula zu stark überdramatisiert. Und es war Storytelling-mäßig deshalb leider nicht so gut.
Da unterschätzt du mich.
Aber ich glaube, Lehmann zu Club wird besser. Aber ich möchte erst mal fragen, was die Nicht-Sportfreaks darüber denken.
Ich muss da die ganze Folge lang lachen, also beziehungsweise nicht die ganze Folge, in dem Moment, wo die dann wirklich mal Batman gespielt haben, hat man auch deren Coach kennengelernt. Ich dachte mir so, Moment, ist das nicht die Stimme von Kazuma Kiryu aus der Yakuza-Reihe? Habe ich kurz nachgeguckt, ja. Und dann musste ich halt wirklich jedes Mal, wenn er was gesagt hat, musste ich lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie so ein Ex-Yakuza halt, die irgendwie so anbrüllt.
Das passt.
Also mit seiner inneren Ruhe, die ja auch schon ungewöhnlich ist für die Yakuza.
Ja.
Er hat indirekt geschrien, also würde ich jetzt nicht Ruhe sagen. Genau. Und den Trainer fand ich schon cool, der da so halt mit der Stimme halt herangegangen ist. Aber ich muss sagen, so wie du gerade schön gesagt hast, es hat mich endlich gefreut, keine Highschool-Scheiße zu sehen, sondern wirklich nur endlich ältere Protagonisten, die halt mit dabei sind. Ich meine, ja, außen vor Mikoto und Toya, die jetzt 19 sind, okay, die sind noch jung, aber trotzdem, für mich zählen sie halt als volljährige Person, die halt endlich bei Badminton halt mitspielen, ne? Und ich fand's halt, es war ein wunderbarer Start halt. Die Charaktere, die hast du dir halt angeschaut, die haben dich halt direkt mitgerissen. Der andere ist halt etwas flockiger, der andere ist halt etwas ernsthafter. Du hast halt verschiedene Charaktere halt dort drin und du konntest halt wirklich einfach dich mal endlich mal zurücklehnen, ohne irgendwie einen Hate daraus zu machen, sondern einfach nur sagen, yo, ich schau's mir jetzt an.
Soll ich mal mein Lieblingsstandbild einfach mal so raushauen?
Ja.
Klar. Ganz am Anfang, als er rausgeschmissen wird, ist da dieser Müllbeutel mit abgenutzten Badminton-Federbällen. Und weißt du, er ist jetzt ja quasi auch ein abgenutzter Badminton-Federball. So. Fand ich mega cleveres Standbild.
Ja. Was ich auch mega clever fand, war die Gags in der Serie. Also, mir haben die ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe gehört, dass der Bula auch ein paar Mal lachen musste.
Nee, ich finde einfach diesen Meta-Humor. Tut mir leid. Du kannst nicht Kazuma Kiryu als Coach von der Badminton-Mannschaft
nehmen. Okay. Also, ich fand es sehr witzig, dass unser Hauptcharakter geht zum Bewerbungsgespräch und sieht halt irgend so einen Alkoholiker auf einem Kinderspielplatz, der so ein Nilpferd rumliegt. Und der schreit rum, gib mir Wasser, gibt ihm Wasser. Und ist nett, die quatschen ein bisschen. Man wusste halt sofort, dass es irgendwie einer, mit dem er zusammen spielt, auch rumspielt. So sind ja diese Anime aufgebaut. Und dann kommt unser Hauptcharakter, kommt in die Firma, stellt sich vor und man sieht, dass er seine Krawatte anders quasi gebunden hat.
Als Fliege gebunden.
Und das ist einfach so eine Fliege, so Krawatte. Und alle gucken ihn an und lachen ihn
aus. Aber to be honest, es gab in der Serie, glaube ich, nur so zwei oder drei Leute, die halt wirklich ihre Krawatte gescheit gebunden haben. Das regt mir als Wirtschaftswissenschaftler natürlich sehr auf.
Nee, aber das ist gut, weil man hat ja hier in der Firma hat man ja wirklich auch Badminton-Spieler engagiert, die da halt irgendwie in Sales-Department und so arbeiten, weil die halt auch arbeiten müssen.
Ach, quasi so, um quasi rauszustellen, dass sie da eigentlich gar nicht reingehören. Ja, okay,
genau.
Das kann sein, ja.
Clever. Ich glaube, der Anime hat das mit Absicht gemacht.
Ja. Besonders da jetzt auf dem Spielplatz ist ganz am Ende im Endcredit, wo er seinem Kind sagt, wo das Kind fragt, was hast du denn eigentlich in deinem Rucksack? Und er zeigt ihm so seine Badminton-Ausrüstung und meint zu ihm so, ja hier, ich bin ein Batteryman.
Badoliman, ja. Salaliman, Badominton.
Und dann kommt einfach halt so ein Standbild von oben und mit einfach absoluter Stille, wo das Kind einfach nicht drauf reagiert.
Das stimmt.
Abgesehen davon kann ich sagen, ich finde, wieder, der Anime ist extrem clever geschrieben, finde ich. Also, um zu zeigen, was für Figuren wir haben. Diesen kleinen Jungen, den Jakob beschrieben hat, der kommt ein bisschen früher schon mal vor und läuft an der Trainingshalle vorbei, was in Grundschule ist, und sagt denen, ihr seid komisch, warum geht ihr in die Grundschule, ihr seid so alt. Und was habt ihr denn im Rucksack? Und dann der Freund von unser Hauptcharakter, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der kleine Oleg hat den Namen vorhin, er wird mit roten Haaren.
Mikoto?
Ja, genau, Mikoto. Der schickt den Jungen so ein bisschen weg und sagt, nee, hau ab oder so ein bisschen. Und der Tatsulo, der Doppelpartner von unserem Hauptcharakter, geht direkt zu ihm hin und sagt, hey, das ist ein Batman-Spieler, wollen wir mal zusammen spielen. Und da finde ich, hat sehr clever gezeigt, was für eine Figur wir haben mit so einer ganz einfachen Szene.
Quasi über den Umgang, wie die mit Kindern umgehen.
Richtig.
Und dieser mehr oder weniger peinlich. Ja, das klingt alles sehr, sehr toll, wie du es so beschreibst. Aber wir wissen nach der ersten Folge eigentlich nicht so viel.
Das ist ein Sportanime.
Genau, das wissen wir ja nicht. Aber wo ich halt schon die Sportszenen halt erwähnt hatte, also das 1 versus 1 halt, was da halt gehalten wurde, das wird schon richtig cool gemacht. Mhm.
Das war auch flüssig, wenn wir überlegen, Liedfilms, andere Anime, die sie gemacht haben, Tokyo Revengers und jetzt diese Season Tribe 9. Zwei Anime, die sehr wo Action-Szenen sehr wichtig sind. Mhm. Und wo halt die Action-Szenen halt einfach nur Standbilder waren.
Und hier sieht es halt aber besser aus, wo die Action-Szenen ja. so im Sport ist. Das finde ich auch.
Nee, aber ich fand das auch, wo ein paar kleine Details halt beachtet wurden. Und zwar, wo die halt angefangen haben, halt die ganze Zeit gegeneinander zu spielen und die anderen beobachten und sagen, ja, ach du Scheiße, total. Was geht da gerade ab? Und dann, wenn, das ist halt mir persönlich aufgefallen, wenn, klar, bei diesem Sport schwitzt du ja wie so ein Behinderter und der ganze Schweiß verteilt sich ja auf dem Boden. Und dann hat man halt dort schon so gesehen gehabt, als, keine Ahnung, sich so eine Pfütze gebildet hat und dann der andere da mit seinem Schuh halt komplett draufgetreten ist und wollte halt den Federball einmal komplett schmettern nach vorne. Also von der, nennen wir es mal, von der Kameraperspektive und der Kampfsituation, wie es halt war, wurde wirklich jeder Winkel gut aufgefasst, dass man halt nachvollziehen konnte, wie das Battle gerade richtig hervorgeht. Das war schon richtig genial gemacht.
Ja.
Also muss man den echt lassen.
War noch diese coolen, dieses 2D-Effekt, dieses Wusch mit diesem quasi so Rauch, Schallwusch, was man aus dem Heino Bade
genau, oder kennt. Wo halt so Reste weggeflogen sind, wenn man mit dem Schläger gegen den Federball halt gehauen hatte.
Auch für, das war ja, schon cool. Auch für Nicht-Sportfans also, ganz nett beschrieben, wie was seine Spezialfähigkeit ist mit dem Foresight. Also es gibt halt dann öfter mal Sportanime. Das finde ich ganz nett, wie, also das ist ja keine Superfähigkeit, aber um zu zeigen, warum ist er denn so gut, aber warum macht er manche Sachen nicht? Das finde ich ganz clever gemacht. Genau.
Dieser Schlüsselsatz, den du wahrscheinlich jetzt gerade sagen wolltest, ne, im Single hat er keinen Partner, der das Risiko aus seinen Gambles nimmt.
Genau.
Weil jedes Mal, wenn er natürlich sich entscheidet dafür, dass der Gegner in eine oder die andere Richtung spielt, ist die andere Seite ja offen.
Ja. Aber das kann ich auch aus meiner Erfahrung halt sagen, wo ich halt ziemlich lange Tennis gespielt habe. Wenn du auch gegen andere Leute halt spielst, so wie es halt im Anime wirklich gut dargestellt wurde. Und das hat mich halt in dem Bereich wirklich inspiriert, nennen wir es mal so, dass sobald die Körperhaltung halt eingehalten wurde und du siehst sofort, wie derjenige halt schlagen will, und wenn du halt wirklich das jahrelang gespielt hast, du weißt sofort, was derjenige vorhat, du rennst sofort dahin. Wenn er dich damit getäuscht hat und es nur ein Trick war, Respekt. Also bei diesen, nennen wir es mal nicht Sekunden, sondern wirklich Millisekunden, die sich halt in diesem Sport entscheiden, wohin derjenige halt schlagen will, ob es jetzt Badminton oder Tennis halt ist, ist halt gleichzusetzen von der Körperhaltung halt her. Dann entweder hast du diese Fähigkeit oder dieses Gefühl entwickelt, dass du jetzt gerade jetzt die Abwehr bauen kannst oder halt du sagst, ja, das schlägt jetzt so weit weg, dass du den Punkt leider verloren hast. Ne?
Ja. Einzige Problem, wo ich ein bisschen Angst habe, ist in der ersten Episode nicht so schlimm. Es müssen halt aufpassen, dass sie dieses, ich habe meinen Bruder, weiß nicht, wie heißt der Bruder, ist ein Freund, der hat früher unser Hauptcharakter doppelt gespielt mit jemandem. Der hat sich irgendwas gebrochen, was weiß ich beim Spiel, wahrscheinlich, weil er einen Fehler gemacht hat und deswegen will er kein Doppel mehr spielen. Und das sollten die nicht zu überstrapazieren. Das kann halt auch mal nerven.
Wie viel Flashbacks gab es? 2 oder 3?
Ja, 2 oder 3. Und ich finde, das ist noch okay. Es kommt darauf an, wie häufig es machen. Also man will halt so ein bisschen Entwicklung sehen. Und die versuchen das natürlich über den neuen Doppelpartner zu machen. Ja,
aber das Problem war, Shin, das konnte man so stark hervorsehen. Ne? Nachdem diese 2, 3 Flashbacks halt kamen und er halt hochspringen konnte und den Ball schmettern konnte. Und sobald dieser Ball Federball halt hochgeschossen wurde, du konntest dir sofort schon denken, was jetzt passieren wird.
Das haben ja auf einmal stehen die Bilder irgendwie länger, die genau. Soundkulisse, genau. Musikalische Kulisse
verlängert sich
und so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber diese Szene, also im Flashback-Szene, die wurde ja auch einfach zweimal, dreimal, eins zu eins genau gleich so.
Ja, sie wurde ein bisschen weiter erweitert. Also das Gute dabei war halt von Anfang an, wo er halt auf dem Boden lag und seine Hand, glaube ich, mal verstaucht war, wenn man es, oder Bein, keine Ahnung, was jetzt er da halt hatte, wurde beim zweiten Mal das genauso gezeigt, nur eine Sekunde mehr. Und halt beim letzten, ich habe drauf geachtet, und beim letzten halt war es halt so, dass da nur 3 Sekunden mehr gezeigt wurde, als exakt das gleiche Bild und das ganze Material gezeigt wurde und nur auf die Wand projiziert wurde. Mehr war es nicht.
Okay.
Mehr haben die auch nicht gemacht.
Danke für die Recherche. Das war gut.
Kein Problem.
Also das ist auch tatsächlich auch mein größtes Manko an der ersten Folge, auch zumindest auch an dem Setting zu ihr gesagt. Dass halt, ja, ich verstehe, ja, die wollen da halt so ein unseren Protagonisten halt zeigen, okay, der hat halt eine Schwäche momentan. Er muss halt über sich hinauskommen, muss halt sein Trauma halt bewältigen. Aber hätten sie auch was anderes nehmen sollen, weil so wie ich es halt sehe, ja, es ist halt ein Sport, halt, wo du halt zu zweiter spielst. Und ich bin mir 100% sicher, jeder Badminton-Spieler, der halt zu zweit spielt, hat mal bestimmt irgendwie mal, wenn er das mehr als eine Woche spielt, bestimmt mal seinem Partner mit einem Schläger irgendwie in die Schulter gehauen, irgendwie aus Versehen.
Bodycheck aus Versehen reingelaufen, weil beide den annehmen wollen.
Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt so dramatisch ist, dass der irgendwie, ja okay, vielleicht hat er wirklich die Hand komplett gebrochen oder kann nie wieder Badminton spielen, aber das wäre bei mir so, okay, ja, ein bisschen so auch überdramatisch dargestellt, weil, weiß ich nicht, ich finde auch bei Sportanime ist es immer so ein bisschen, wiederholt sich auch immer vieles im Sinne von, was für Traumas sie überwältigen müssen und wieso sie jetzt nicht mehr ihre Bestleistungen darstellen können, wie sie früher oder was auch immer. Das ist so ein bisschen, vielleicht auch, weil wir auch einfach halt 200 Animes schauen pro Jahr und halt diese ganzen Sachen mal aufnehmen. Leute, die das vielleicht nicht tun, denen stört das vielleicht nicht.
Generell als Idee, dass er halt irgendein Trauma hat, das er überwinden muss, ist ja auch ganz nett. So generell. Man sollte halt das nur nicht zu häufig machen. Also in der ersten Episode oder
das langweilt halt. Ja.
Ja, man sollte auf jeden Fall versuchen, dass es nicht zu häufig auftaucht.
Ich will einfach mal einen Vergleich reinhauen. Taiso Samurai. Da verstehe ich psychologisch, warum er mit seiner Sportler-Denke irgendwie so diese Gewissensbisse hat und deswegen seine Bestleistung nicht mehr ablaufen kann.
Aber Taiso Samurai ist halt auch ein super, also ist halt auch so, ist halt so oben. Damit zu vergleichen, ist problematisch.
So, problematisch ist auch, dass wir gerade auch auf eine sehr, sehr lange Podcast-Zeit zusteuern.
Eine Sache, weil Demula hat es nicht erwähnt. Das ist der typische Anime, da spielt ein Iguana mit.
Echt?
Ja. Hat dich die Mutter doch gesagt, hey, du kannst nicht mehr zurückkommen in dein Zimmer, in deinem Zimmer lebt ein Iguana.
Stimmt, ja.
Und man sieht ihn im Ending.
Und er hat so eine Schleife oben. Das sieht
stimmt.
Zeigt dir der Debola. 1:1 ein Shin-Tier.
Ich erinnere mich ans Ending, wo dieser Iguana halt auch so quasi durch diese Picture-in-Picture-Dinger so durchläuft, ne?
1:1 ein Shin-Tier.
Vielleicht kriegt er mehr Screentime. Wir kriegen nicht mehr Screentime, weil unsere Podcast-Zeit ist sehr begrenzt. Platz im Internet ist sehr, sehr teuer, Sendeplatz. Deswegen kommen wir schnell zu den Bewertungen. Shin, willst du sofort raushauen?
Ja, ich habe eine Note zu viel gegeben wegen dem Iguana. Ich gebe 8/10. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Ich glaube, einer der besseren Sportanime der letzten Jahre.
Jaku, was sagst du?
Ja, ich fand ihn nett. Bei Sportanime hängt es immer auch bei mir in meinen Augen sehr stark von den Charakteren ab. Und ich fand das da ganz okay gelöst und ein bisschen interessant. Ich gebe ihm 6/10.
Oleg, was sagst du?
Schön, ich schleife meinen Arm um dich und stoße mit dir an. 8/10.
Überleg gerade. Was hast du jetzt alles rausgehauen, Oleg? 8, 7, 7?
Ja. Ich habe doch gesagt, ich habe zu positiv bewertet dieses Mal.
Das ist krass. Ich bin auf Jakus Seite, ich gebe ihm auch eine 6/10. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, Fox Capture Plan. Habe ich über die schon mal gesprochen im Podcast? Ich glaube, sehr, sehr selten, weil die haben zum Beispiel Stand My Heroes Piece of Truth gemacht. Das ist so ein
Boys Life anmutender Anime, reden wir im Podcast halt nicht drüber. Und Rescue Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, aber drauf geschissen. Die machen hier den Soundtrack. Ich mag diese Band extremst. Die machen so eine Barmusik quasi. Sehr, sehr klavierlastig. So ein bisschen Schlagzeug, so ganz, ganz ruhig, viel Hi-Hat in diesem Schlagzeug und Geige, so diese drei Musikinstrumente eigentlich kombiniert. Als er zum Beispiel in der Bahn zurück zu seinen Eltern nach Kyoto fahren will, bevor er den Anruf bekommt, hey, du kannst doch nach Tokio zurück und quasi für uns spielen, da hat diese Musik so eine Schwere halt.
Ja.
Ohne dass sie jetzt quasi so theatralisch direkt bedrückend wird. Es kommt halt durch diese Bar-Vibes so ein bisschen. Ich meine, wenn du in eine Bar gehst und so Barmusik läuft, dann wirst du ja auch vielleicht so ein bisschen theatralisch.
Ja, 7 von 10 Durchschnitt.
Okay. Das ist gut.
Ist das Platz 3?
Nee, ich glaube 5 oder so.
Was? 7,25 war auf Platz 2.
Nee, 7,25 war auf Platz 3 geteilt.
Ah, okay. Schade. Den gebe ich 10. Weißt du, was auch gut ist? Wir sind fertig mit der Season. Das heißt, Dembula, was hören wir denn als nächstes von Anihabara? Weißt du das schon?
Als nächstes hören wir endlich den großen Lupin-Podcast, außer wir schmeißen noch irgendwie eine Folge dazwischen oder danach. Lupin. Ich weiß auch jetzt nicht, welches Opening du singst, wenn du das singst. Das ist deine eigene Interpretation, glaube ich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, da ist Frau Fuchs dabei, die war schon im Ghibli-Podcast zu Gast bei uns. Freue ich mich sehr drauf. Und dann haben wir noch einen Special Geheim-Guest und so.
Ist Kanemani.
Ja. Jetzt wissen es halt alle. Und damit sind wir raus. Ihr hört uns in dieser Formation spätestens dann in der Frühlingsseason wieder. Da haben wir so tolle Anime wie Love All Play, auch ein Batman-Anime von Studio Olm.
Und wir haben den Pferderennen-Anime, den ich natürlich vorstelle.
Da bin ich übrigens sehr kritisch, weil Pferde zu animieren ist schwierig. Und hier, egal. Ciao.
Ciao. Ja, ciao.